Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Konkret, dem HeroCon-Podcast. Und wir rücken immer näher an die HeroCon ran. Es sind jetzt auf jeden Fall keine 4 Wochen mehr. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Tobias Tschötsch, Gründer und Geschäftsführer von Contorion. Einer unserer Goldpartner in diesem Jahr. Tobias, herzlich willkommen bei Konkret.
Hallo Ligas, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Am Ende, wir sind ja mit der HeroCon, gehen wir auch neue Wege. Ja. Zugegebenermaßen haben wir damit, ich glaube, 11 Jahre nach euch angefangen. Mhm. Aber das, was ihr damals im Handwerk gemacht habt, und ich meine, die HeroCon ist ja ein Handwerksevent, war ja auch ein bisschen disruptiv. Mhm. Wie seid ihr dazu gekommen? Also ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, du hast jetzt keinen klassischen Handwerker-Hintergrund.
Ja, es gibt leider nicht die, genau, es gibt bei uns leider nicht die romantische Gründerstory aller meine Eltern oder unsere Eltern von den Gründern waren Handwerker und brauchten Werkzeug und haben es nicht bekommen, also haben wir ihnen den Job gebaut, sondern wir sind tatsächlich eher aus der, ich hatte schon mal vorher ein Unternehmen gegründet, meine Mitgründer kamen von der Unternehmensberatung, wir haben das tatsächlich eher analytisch, haben geguckt, was sind die großen Trends, damals war tatsächlich noch E-Commerce, Marktplatzmodelle aktuell und da war aber im B2C schon viel abgegrast und Firmen gegründet und gestartet und B2B war aber noch relativ unbedient und es war schon absehbar, dass das eine potenzielle nächste Welle sein könnte und so sind wir erstmal auf B2B, E-Commerce, Marktplatz und so weiter gekommen und haben uns dann halt im B2B damit beschäftigt, was könnte es sein und sind da, ja, da sagen wir nach diversen Analysen und gucken, was könnten Zielkunden sein, welche Märkte eignen sich gut für Disruptionen auf den Bereich Handwerk, Industriebedarf gekommen.
Okay, das heißt weniger romantisch als vielleicht die ein oder anderen Themen, aber es gibt ja auch, ich sag mal, gerade im B2B Online-E-Commerce schlechtere Ansätze, als da auch mal analytisch drauf zu schauen, im Vergleich zu alles aus dem Bauch heraus. Wenn man, ich weiß nicht, seid ihr organisch gewachsen oder hattet ihr Starthilfe in Form von Investoren?
Wir hatten Starthilfe in Form von Investoren. Also wir hatten am Anfang VC-Investoren, die das Ganze angeschoben haben und waren 3 Jahre lang ungefähr VC-finanziert. Und dann kam ein Familienunternehmen aus München auf uns zu, die Hoffmann Group, die ja im Bereich Industrie, Zerspannung, B2B sehr stark unterwegs ist. Und genau, und wir sind dann Teil der Hoffmann Group geworden, sind eigenständig geblieben, aber haben so ein bisschen den Bereich digital in der Gruppe abgedeckt, genau.
Okay, also quasi eine Win-Win-Situation. Also ihr profitiert jetzt von, ich sag mal, etablierten Strukturen, guten Kontakten und bringt gleichzeitig dafür den...
Genau, und jetzt gerne ich die Geschichte noch bis zu Ende erzählen sozusagen, und waren dann bis 2022 Teil der Hoffmann-Gruppe. Die Hoffmann-Gruppe, wie gesagt, ist ein Familienunternehmen aus München und ist dann aber Teil der SFS-Gruppe geworden, also wurde von unseren Gesellschafterinnen, dem Family Office, verkauft an die SFS-Gruppe aus der Schweiz, Contorion, aber auch dadurch, dass wir eigenständig waren, wurde vorher rausgelöst und wir sind jetzt quasi nicht mehr Teil der Hoffmann-Gruppe, sondern weiterhin beim Family Office, bei dem vorher Hoffmann hing. Das heißt, wir haben ultimativ seit 2017 den gleichen Gesellschafter, nur zwischendurch hing die Hoffmann-Gruppe als professionelles Familienunternehmen dazwischen und jetzt hängen wir direkt am Family Office.
Man könnte also in klassischen Organigramm gesprochen, könnte man sagen, ihr seid in der Hierarchie eine Stufe aufgestiegen.
Ja, eine Stufe aufgestiegen. Aber durch Attrition sozusagen, weil jemand aus dem Orchard rausgegangen ist.
Ja, fair enough. Also irgendwie rückt man ja immer auf. Das ist ja so. Genau, also super spannend. Ich habe ja selber auch einen Hintergrund quasi im Großhandel. Für, ich glaube, 2,5 Jahre war ich in der Elektro-Großhandelswelt unterwegs. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch gerade zu Beginn, wenn man dann in den Markt reinkommt, der ein oder andere etablierte Player das gar nicht so witzig findet. Mhm. Habt ihr das in irgendeiner Form mitbekommen? Wurdet ihr zuerst beäugt? Seid ihr von Anfang an bekämpft worden? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, definitiv wurden wir kritisch beäugt, lange auch kritisch beäugt. Ich glaube, einerseits durch, wenn du schon sagst, Handel, definitiv, weil da sind wir ein neuer Wettbewerber und ich glaube, das ist immer irgendwo natürlich kritisch, und wir waren ein Wettbewerber, der halt in der Zeit online gegangen ist, wo es online noch nicht viel gab, wo auch, glaube ich, sich der ein oder andere offline Fachhändler mit dem Gedanken getragen hat, aber vielleicht den Weg in Richtung Online noch nicht gut gefunden hat. Ich glaube, es ist auch für viele Offliner mit einem, sagen wir mal, Preismodell, was gegebenenfalls eine gewisse Intransparenz oder Rabattstaffeln in Richtung Kunde hat, dann schwierig, den Schritt auch online zu machen, weil da halt Preistransparenz und auch in gewisse kompetitive Preise eine Rolle spielen, um erfolgreich zu sein, ist sehr schwierig. Und deshalb, wir haben den Schritt halt so direkt gemacht. Das ist natürlich für quasi Konkurrenz schwierig. Wir hatten aber auch da am Anfang, wir müssen dazu sagen, wir sind als, sagen wir mal, Art geschlossener Marktplatz gestartet. Wir hatten kein eigenes Lager. Wir hatten also, sagen wir mal, eine Einkaufsgemeinschaft und aber auch diverse Großhändler angebunden an Konteuren und haben auch in den ersten 2 Jahren noch diverse weitere Großhändler auf die Plattform draufgenommen. Das heißt also, ganz so kritisch, dass irgendwie da auch gar kein Interesse bestand, von Händlerseite mitzumachen, war es nun auch wieder nicht. So, und dann haben wir aber auch nach ungefähr 1,5 Jahren gemerkt, die Kunden, es gibt gewisse Probleme mit dem Modell, was wir haben, dass wir ein Marktplatz sind, wir schicken viele Pakete, nicht alle kommen irgendwie mit dem gleichen Lieferdienst oder kommen auch quasi nicht alle gleich verlässlich an, weil nicht jeder Händler hat das gleich gut im Griff. Ja. Wir kommen an manche Premium-Marken nicht ran, Beispiel Festool oder jetzt später im Gartenlandschaftsbau beispielsweise in Stiel und Husqvarna, die mit einem selektiven Vertriebsmodell es nicht erlauben, einen Händler an einen anderen Zwischenhändler weiterzuverkaufen. Und unsere beispielsweise Holzbaukunden haben uns halt zurückgemeldet, hey, um ein richtiger Partner für uns zu sein, braucht ihr Festool. Und da haben wir dann den Schritt in Richtung direkt auf zu den Marken, an die Hersteller rantreten, gemacht und auch quasi Sachen selber auf Lager nehmen, etc., etc. Ich glaube, das war einerseits sehr, sehr wichtig für den Erfolg von Contouren, diesen Schritt zu machen. Aber das hat quasi, da haben wir nochmal eine neue Gruppe an kritischen Spielern erschlossen sozusagen, weil da gab es einige Hersteller, die wir richtig stark davon überzeugen mussten, dass es das Richtige ist, online zu verkaufen oder auf Konteuren zu verkaufen, die große Sorgen hatten, dass die bestehende Händlerschaft ihnen da quasi Probleme macht, die gegebenenfalls delistet, was dann in der Realität nie passiert ist. Aber da hatten wir Gegenwind.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, ihr seid von so einer Art Dropshipping-Modell im ersten Zweck, dass ihr quasi, also korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch auffasse, aber ihr habt eigentlich online eine Marke aufgebaut, eine Plattform geschaffen und eigentlich nur Aufträge vermittelt.
Genau. Und wir hatten kein eigenes Lager, wir haben die Order direkt weitergeleitet an den, oder wenn es große Order oder die Order mit diversen waren, die Großhändler, Einkaufsgemeinschaft, und die haben das Fulfillment dann gemacht.
Smart. Also wenn man das übertragen möchte auf die digitale Wirtschaft, so ein bisschen, wenn Google sich entscheidet, okay, wir listen Hotels und bieten Preise an, und dann drückst du irgendwann auf den Knopf und sagst, okay, jetzt mache ich selber. Ja. Smart. Genau. Also wirklich, wirklich faszinierend, das in der Form so aufzubauen, und gerade in der Industrie kann ich mir vorstellen, dass da das ein oder andere spannende Gespräch mit Sicherheit auch dabei war. Mhm. Und am Ende, wenn du jetzt sagst, also gerade im B2B-Handel oder zumindest im Großhandel ist es ja so, da gibt es ja ein paar Dinge, wo man sich ja fragt, warum gibt es eigentlich Großhandlungen? Mhm. Und am Ende ist klar, hat irgendwo eine Bankfunktion, eine Vertrauensansprechpartnerfunktion und die letzte Meile können die gut. Mhm. Das sind so die Dinge, plus halt wirklich auch Erfahrung, Ansprechpartner und so weiter. Im Online-Bereich, hattest du ja selber gesagt, ist es vor allem auch so ein Preisthema. Also es ist komplette Preistransparenz, und wenn du googelst und, keine Ahnung, bei Idealo oder sonst wo schaust, wo gibt es das am günstigsten, und bei Amazon als Beispiel gibt es das für 10% weniger, dann wie viel ist da die Marke wert?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass der Preis in diversen Produktkategorien, wo der Kunde sehr preissensibel ist, beispielsweise Elektrowerkzeug, eine große Rolle spielt. Vor allem für das Eintrittsticket in die Beziehung mit dem Kunden. Und dann ist es halt, also ich glaube, das ist in jeder Branche so, wenn du dann den Kunden einmal hast, also in jedem Vertical, ist nicht nur im sozusagen B2B, Handwerk, Zielgruppe, sondern auch, sicherlich denkt auch ein Zalando so drüber nach, dass wenn man einmal dann den Kunden gewonnen hat, dann ist es halt auch natürlich die eigene Aufgabe, es zu schaffen, den Kunden wieder auf die eigene Seite zu bringen. Und ich würde sagen, dass es dann nach dem Erstkauf die Preissensitivität ist, wie gesagt, unterscheidet sich quasi Erstkauf oder ist es dann Bestandskunde? Und dann quasi beim Erstkauf ist die Preissensibilität höher, als wenn man schon mal eine gute erste oder zweite, dritte Erfahrung auf der Seite hatte. Dann ist man auch bereit, vielleicht ein gewisses Preisdelta zum günstigsten in Kauf zu nehmen und trotzdem wieder dort zu kaufen. Und es hängt von der Kategorie ab. Also es gibt Kategorien, da vergleichen die Kunden einfach viel mehr als in anderen so. Und deshalb würde ich sagen, wir sind in den ersten, vielleicht so 7, 8 Jahren der Geschichte von Contouren, würde ich sagen, relativ auch preisaggressiv unterwegs gewesen und haben dadurch auch einen Kundenstamm aufgebaut. Aber jetzt, wenn man das mal macht und guckt auf Idealo oder Google Shopping, würde ich sagen, kämpfen wir extrem selten um die Position 1, 2 oder 3 mit, weil ich glaube, dass quasi margentechnisch auch oft echt schwierig ist. Und unsere Erfahrung ist auch, dass auch wenn du ein Online-Händler bist, vor allem halt auch im B2B und auch aus Kundeninterviews mit Handwerkern und Industriebetrieben, ist unser Eindruck, dass die Sachen, die du angesprochen hast, die ein klassischer Offline-Händler gut macht, nämlich auch verlässlich liefern, letzte Meile, Kompetenz, Sortiment, und dadurch quasi über auch mehrere Käufe ein Vertrauensverhältnis einfach, was halt auch eine Rolle spielt, ich glaube im B2C auch, aber definitiv auch im B2B, spielt halt auch im Online dann genauso eine Rolle. Also auch unseren Kunden, wenn wir jetzt quasi die Bestandskunden fragen, warum kaufst du häufiger bei Contouren oder regelmäßig, sind diese Sachen wie Vertrauen, Verlässlichkeit, dass ich die Lieferzeit immer einhalte, dass immer alles einfach reibungslos klappt irgendwie und auch bei größeren Unternehmen dann vielleicht die Rechnung geht halt an eine andere Adresse, dass ich das nicht irgendwie als Einkauf bei mir auf dem Tisch habe, aber es muss eigentlich zu Finance oder was auch immer, dass diese ganze Sache sehr gut klappt, hat einen Wert und der hat dann wiederum einen Einfluss darauf, dass die Kunden vielleicht nicht mehr ganz so preissensibel sind.
Ja, spannend, vor allem auch, dass man das messen kann, wenn man sagt, okay, rein online, es gibt bei euch wahrscheinlich jetzt nicht feste Ansprechpartner, sondern das läuft halt einfach durch, ein bisschen wie bei Amazon. Wenn ich da ein Problem habe, dann rufe ich da an und mir wird auch super schnell geholfen, obwohl ich da ganz, ganz selten mit einem Menschen spreche. Wie habt ihr ansonsten noch Themen zum Thema, ich sag mal, Kundenbindung? Also macht ihr Events, fahrt ihr raus? Was sind sonst so Themen, wo man sagt, okay, auch als B2B-Händler, ich meine, bei uns, wir machen ja hauptberuflich Handwerker-Software. Wir haben auch keinen einzigen Außendienstmitarbeiter im klassischen Sinne.
Ja.
Also deswegen, wie macht ihr das? Wie seid ihr trotzdem für die, die noch konservativer unterwegs sind, greifbar?
Ja, gute Frage. Ich glaube, für manche, die sehr konservativ unterwegs sind, die sind nicht, und da sind wir wahrscheinlich nicht relevant, das muss man auch sagen. Ne? Kleine Side-Anekdote dazu. Wir haben ein Ladengeschäft in Berlin, einen physischen, wir nennen es Profi-Store. Und es gibt dort diverse Kunden im Profi-Store aus dem Einzugsgebiet, wo der Profi-Store sich befindet, die auch nicht bei uns online kaufen. Ne? Und deswegen, also ich kenne auch genau dieses Spannungsfeld von irgendwo Kunden, die konservativ, klassisch einkaufen und das auch noch weiterhin tun. Und dann gibt es halt die, wo das Umdenken oder auch quasi eigene Gewohnheiten aus dem privaten Einkauf schon stattgefunden hat, diese Gewohnheiten umzustellen. Und die, würde ich sagen, brauchen dann auch weniger intensive Betreuung, können sich viel mehr auch selber helfen, suchen, etc. So, dass erstmal, dass man da eine Plattform stellt, die das auch quasi dem Kunden leicht ermöglicht, alles zu finden, was er sucht. Wir haben das dann schon gepaart auch mit B2B. Wir haben ein paar Vertriebs-Account-Manager, die machen jetzt nicht irgendwo Code-Calling oder sowas irgendwie, wie sozusagen, dass der Vertrieb so weit geht, sondern eher unterstützend für die Großkunden. Die haben dann schon tatsächlich entweder Ansprechpartner oder zumindest irgendwo, wie man den sie erreichen können. Wir versuchen das Ganze aber anzureichern mit Sachen, die eher skalieren, also sei es ein Loyalitätsprogramm, wo ich für ein bestimmtes Einkaufsvolumen auch Rabattstufen bekomme, sei es, wir haben jetzt zum Beispiel auch um einen ja, ein bisschen persönlichen Touch reinzubringen, der aber skaliert, testen wir gerade zum Beispiel eine Welcome-Box, wo jeder Kunde, B2B-Kunde, ab einem bestimmten Warenkorb nach dem Erstkauf eine Box bekommt, wo Contour vielleicht nochmal erklärt ist, was es eigentlich ist, weil ich glaube, wir sind auch schon anders als diverse andere Online-Händler, auch Wettbewerber von uns, die quasi meinetwegen viel Elektrowerkzeug verkaufen und sondern wir haben auch verkaufen sehr viel Handwerkzeug, Verbrauchsmaterialien, also Materialbearbeitung etc., Lagerbetriebsrechnung. Das muss man den Kunden auch mal erklären.
Das ist bei uns eigentlich aber mehr Betrug. Das wäre jetzt meine erste Konkretfrage. Du hast gesagt, ja, wo ihr erklärt, was Contorion eigentlich ist. Also ganz konkret, was ist Contorion?
Ja, sehr gut. Also Contorion versucht tatsächlich, der Fachhändler online zu sein, der auch ein rundes Sortiment, sag mal, One-Stop-Shop ist vielleicht ein bisschen eine große Ambition, aber so ähnlich in Richtung One-Stop-Shop, wo ich als Handwerk, Industriebetrieb einen guten Teil meiner Bedarfe bei einem Händler verlässlich abdecken kann zu sein. Ne? Also das in die Online-Welt zu bringen. Und dementsprechend versuchen wir Kompetenz zu haben in diversen Kategorien, Elektrowerkzeug, Handwerkzeug, Materialbearbeitung, Messen und Prüfen, du kannst Lagerbetriebseinrichtungen bis hin zu Arbeitsschutz, sind alles Kategorien, in denen ich sagen würde, wir ein sehr, sehr rundes Sortiment haben für die Zielgruppe und wo du diverse Gewerke rauspicken kannst, die eigentlich ihre Bedarfe da rundum bei uns decken können.
Du hattest das Thema, also One-Stop-Shop geht ja auch in Richtung so ein bisschen Plattformmodell. Und ich weiß ja auch von der anderen Seite, weil ich ursprünglich aus dem Marketing komme, dass ihr ja nicht nur Online-Shops seid, sondern ihr seid ja auch sehr, sehr gut da drin, andere Unternehmen, die eine ähnliche Zielgruppe haben, die jetzt schon bei euch einkaufen, einen, ich sag mal, Werbeplatz zu bieten. Ja. Es geht ja, also ich meine mal gehört zu haben, dass man bei euch auch, keine Ahnung, wenn Elektriker Prüfwerkzeug bestellt, dass man da zum Beispiel Flyer reinlegen kann,
ja,
von einem selbst, ja, was ja auch super spannend ist. Darfst du da verraten, wie oft sowas genutzt wird und in was für Größenmengen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich möchte Elektriker was verkaufen, wie viele Elektriker kann ich im Jahr bei euch erreichen?
Also, genau, also wir haben, also erstmal vielleicht für den zweiten Teil der Frage, wir haben ungefähr rund 100.000, knapp 100.000 B2B-Kunden, die in den letzten 12 Monaten mindestens einen Kauf getätigt haben. Also quasi, wenn du überlegen willst, wie viel kannst du erreichen, dann sind das ungefähr so. Das verteilt sich dann, die größten Kundengruppen sind dann tatsächlich Bau. Das splittert sich natürlich nochmal auf in die verschiedenen Branchen im Bau. Aber von den 100.000 sind so 15-18%, glaube ich, Bau in den diversen Gewerken. Der nächste sehr große Gruppe, auch in der ähnlichen Größenordnung, ist Holzhandwerk. Wir haben Metallbau, wir haben Elektriker. Ich müsste jetzt den nachgucken, aber ich könnte, also das sind dann, was weiß ich, irgendwie, sagen wir mal, 10% von oder 8% von den 100.000 sind Elektriker. Also kannst du quasi 8.000 bis 10.000 Elektriker erreichen bei Contorion im Jahr. Und genau so,
also da geht's los. Oder um das einzuordnen, ungefähr 20% der Elektrobetriebe kaufen bei euch ein.
Ja. Wie du schon richtig gesagt hast, bieten wir Contorion auch als Plattform an, auf der man Werbung machen kann. Natürlich am allernaheliegendsten ist das für unsere Marken, ja, die das nutzen, ganz klassisch, in der alten Welt WKZ genannt. Wir versuchen natürlich unsere Marken auch, also unsere Hersteller zu beraten, was für Formate gut funktionieren, nicht einfach nur irgendwo ein WKZ-Euro hinzunehmen und irgendwas rauszuschicken, was halt immer so war, sondern das irgendwo vernünftig Kampagnen zu bauen und so weiter, die bei den Kunden funktionieren und ankommen. Aber wir haben jetzt auch mehr und mehr angefangen mit Partnern, die eine ähnliche Zielgruppe haben, ne? Ob das nun Handwerker-Software ist oder ob das eine Zahlmethode wie PayPal ist oder sowas, die vielleicht irgendwie an die Kunden oder SumUp, die irgendwo Kartenterminals anbieten und so weiter, Partnerschaften abzuschließen, die dann auch quasi an unsere Kunden mitbewerben.
Ja, also super, super spannendes Feld, gerade wenn man sich überlegt, so, okay, man kommt disruptiv aus dem Markt und sagt da erstmal online den Kampf an. Was würdest du sagen? Also ihr seid ja auch Partner bei der HeroCon in diesem Jahr erstmalig mit dabei, was uns wirklich sehr freut, weil es einfach genau das bedient, was ja am Ende jeder Handwerker, der dort vor Ort sein wird, auch am Ende, ja, habt ihr ein nutzwertiges Angebot? Das ist für uns ja auch immer so eine Messlatte, wen hat man auch gerne da? Mhm. Und ihr habt damals ja was aufgebaut und wir haben intern bei uns ja mit der HeroCon so den Arbeitsstil, wir möchten gerne die OMR fürs Handwerk werden. Zugegebenermaßen, wir sind jetzt in Jahr 2. Das muss man auch dazu sagen, wir machen noch nicht 70.000 Leute und die kompletten Messenhallen voll, aber wir sind auf dem Weg, was Neues aufzubauen. Was war für euch gerade im Handwerkerumfeld so vielleicht das Schwierigste, wo ihr gedacht habt, okay, ihr kommt klassisch aus einer Zahlenwelt, da kommt man mit Argumenten, da überzeugt man Menschen. Was war so das, wo ihr gedacht habt, okay, das habt ihr am meisten unterschätzt oder das war viel, viel schwieriger, als ihr es euch eigentlich vorgestellt habt?
Gute Frage, es gibt viele Punkte, die natürlich ehrlicherweise schwierig sind, zu knacken sind.
Wir haben Zeit, Tobias.
Ja, genau. Also ich meine, ich würde mal mit dem Größten anfangen, dass als wir Contouring gestartet haben, und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ihr euch gegebenenfalls auch rumschlagt. Ich mache jetzt die ganz große Überschrift und dann gibt es da drunter Probleme. Ich hätte gedacht, dass tatsächlich die Online-Affinität, die Affinität, tatsächliche Durchdringung, dass Prozesse digital werden, dass dieser Fortschritt schneller ist im Handwerk und Industrie in unseren Zielgruppen, als es jetzt in den letzten 12 Jahren waren. Für uns als Händler zum Beispiel heißt das, ich hätte am Anfang gedacht, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht, das ist sogar der Unterpunkt sogar vielschichtiger als nur den ich genannt habe, aber wird, hatten wir gedacht, zum Tag Null, als wir gestartet sind, das ist unser großer Wettbewerb und irgendwie da werden wir irgendwo unsere Marktanteile herholen. In der Realität, jetzt 12 Jahre weiter, ist es eher der Fachhandel gewesen, von dem wir Marktanteile geholt haben und der von Wirt, die sicherlich auch im Bereich Online-Digital sich weiterentwickeln, überhaupt keine Frage, aber die trotzdem, würde ich sagen, klassisch eine starke Eigenmarke haben, ein starkes Sortiment haben und aber auch präsent sind mit dem Außendienst und in die Beziehung investieren, dass diese Beziehung doch schwerer zu knacken ist und wenn du gerade auch ansprichst irgendwie, dass du denkst als analytisch aus der Zahlenwelt und dass die Preisintransparenz, die ein Wirt hat und vielleicht auch die Preisprämie, die eigentlich der Handwerker dann in dem Moment zahlt, wenn er beim Wirt kauft, halt immer noch hält und immer noch so quasi egal ist oder beziehungsweise aufgehoben von den Vorteilen, die Wirt bringt, das überrascht mich schon, dass wir quasi eigentlich jetzt mit anderer Konkurrenz am Ende sozusagen die 12 Jahre unterwegs waren, als wir es ursprünglich mal gedacht haben. Aber glaube ich auch, und das andere, das ist irgendwann dann in eure Richtung, das aber auch, wir haben auch das Thema, tatsächlich witzigerweise das Thema Software fürs Handwerk uns auch mal selber als Konteuren angeguckt vor vielen, vielen Jahren und ich hätte auch da haben wir auch da versucht, also quasi haben mit Kunden Interviews gemacht und so weiter, hätte auch da gedacht, dass quasi die Bereitschaft und dieser Wandel noch schneller ist, als er am Ende war.
Ja, also doof gesagt, ich glaube, wenn du Handwerker bekommst, wenn sie noch jung sind und das erste Mal die Entscheidung treffen, wo sie einkaufen und mit was für Marken sie gehen, ich glaube, dass diese Bindung tatsächlich wirklich sehr, sehr stark ist. Und dementsprechend, ich glaube, Walt Disney sagte mal, get them while they're young. Ja. Ich glaube, das ist heute noch genauso gültig wie damals und du hast gerade über Wirt gesprochen. Ich glaube, Reinhold Wirt ist mal gefragt worden irgendwann, warum seine Schrauben denn so viel besser sind als die von den anderen. Er hat, unsere Schrauben sind nicht besser, wir können sie nur viel besser verkaufen.
Ja.
Und das ist halt super spannend, weil es gibt unterschiedliche Themen. Damals in der Großhandelswelt war auch der Außendienst war tot. Also genauso oft wie Printmedien war Außendienst tot. Zugegebenermaßen, da kam dann auch noch Corona. Das wäre jetzt noch so eine Frage in die Chronik. Mein Bauchgefühl hätte jetzt gesagt, Corona hat euch geholfen.
Das würde ich mit Vorbehalt unterschreiben. und zwar, Corona hat uns Rückenwind gegeben, was die Nachfrage und den Umsatz anging, wie vielen, vielen anderen in unserer Branche auch. Also sowohl in der Online-Handel-Branche, weil ja quasi Läden geschlossen haben und du konntest dir eigentlich nur noch deinen Bedarf online erfüllen. Aber auch, wie würde ich sagen, in dem Vertical Handwerk, Heimwerken, weil dafür konnte man noch Geld ausgeben. Man saß ja zu Hause und hat auf seine 4 Wände geguckt und wollte die irgendwie verbessern. Also da ging es nichts mehr in Gastro, in Reisen und so weiter, sondern ging das da rein. Also da haben wir auch, glaube ich, als Branche nochmal speziell profitiert. Und Und dementsprechend hatten wir definitiv Umsatzrückenwind und das Geschäft hat sich schneller entwickelt, als es normalerweise gewesen wäre. Und weshalb ich das nur mit Vorbehalt unterschreiben würde, ist, dass das trotzdem bei uns auch und ich glaube bei allen stärker noch im B2C, also wir hatten in dem Zeitraum einen höheren B2C-Anteil, als wir es vorher und auch jetzt nachher hatten. Also unser B2B-Umsatzanteil ist so zwischen 72% und 75%. Und in der Corona-Zeit war der B2B-Anteil irgendwo so, glaube ich, 60 bis 62, 64, also das ist deutlich geringer. Also vor allem das B2C-Geschäft ist noch stärker gewachsen. Und das nimmt natürlich auch, also das nimmt Fokus weg von dem, was du eigentlich bist. Das dolle Rückenwind-Wachstum, würde ich sagen, nimmt auch deinen Fokus dahin, dass du quasi mit dem Wachstum versuchst umzugehen. Ich glaube, alle Online-Spieler oder alle Händler haben auch quasi, Online-Händler haben auch zu sehr gedacht, dass dieses Wachstum auch danach noch weiter anhält oder das quasi auch, ne, und wie wir alle wissen, sind aber diverse Krisen auch noch passiert, ne, mit irgendwie Ukraine-Krieg, Energiepreise hoch, Zinsen hoch, Bauanträge runter, irgendwie Zielgruppe ein bisschen in der Krise, etc. Und ich glaube, dass man auf so eine Krise, dadurch, dass vorher so ein Rückenwind war, eigentlich schlechter vorbereitet war. Und deswegen so, ja, aber. Also es war in der Zeit, war es erstmal gut, hat sich auch gut angefühlt und wir hatten Rückenwind. Aber ich denke, wir wären vielleicht eine noch bessere Company gewesen, wenn es nicht passiert wäre.
Also kurz zusammengefasst, ihr habt gerade, oder vielleicht ist da auch das Thema Zahlenmensch ja auch manchmal trügerisch. Wenn man dann quasi Zahlen bekommt, die durch, ich sag mal, so ein unnatürliches Event nach oben oder in eine andere Richtung getrieben werden.
Ja.
Das heißt, ihr hättet eigentlich gesagt, wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann hättet ihr jetzt noch einen viel, viel stärkeren B2B-Fokus, als ihr es Stand jetzt habt.
Ja.
Was bei den B2B-Kunden aber dazu führt, dass eventuell in der äußeren Wahrnehmung auch das, wofür ihr tatsächlich steht, ein bisschen verwässert ist, oder sagt ihr, das
macht eigentlich keinen? Nee, ich glaube, was ich noch mehr meine damit ist, dass man noch mit disziplinierter, auch mit Kosten und mit Effizienz umgegangen wäre. Jetzt B2B-Fokus ist ein Thema, ja. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt nie wirklich umgeschwenkt in Richtung B2C. Wir haben es auch in der Zeit noch relativ gut versucht zu disziplinieren, aber trotzdem musst du ja die ganzen Bestellungen abwickeln. Du musst irgendwie deine Lagerprozesse, musst irgendwie da wachsen, etc., etc. Das heißt, du befasst dich einfach mit anderen Themen on top, um mit dem Wachstum umzugehen. Wenn das alles nicht so leicht von der Hand geht, dann musst du dich auch mehr damit befassen, wie kriege ich alles effizient hin und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das, was dann in der Zeit nicht so stattfinden musste. Einer unserer Gesellschafter hat mal gesagt, bei Ebbe sieht man, wer nackig badet. Und ich glaube, deshalb quasi Corona war halt eine Flut für uns alle. So, und deswegen wurde das ein oder andere Problem vielleicht überdeckt.
Also ich habe schon viele Sprüche gehört, den kannte ich noch nicht. Das freut mich sehr. Ihr macht ja wirklich alles, du hast von, also Effizienz, große Stückzahlen, guter Preis bei trotzdem noch vorhandener Marge, dass man leben kann. Wie oder welchen Faktor spielt für euch tatsächlich der direkte Kundenkontakt oder der Austausch mit euren Kunden, um, ich sag mal, ein noch besseres Erlebnis zu bauen?
Das ist tatsächlich, also ich würde sagen, dass erstmal grundsätzlich eine Herausforderung ist, weil wenn du 100.000 Kunden hast, dann wird der Kunde automatisch für viele im Unternehmen erstmal was Anonymes. Also ne, viele haben quasi keinen Day-to-Day-Austausch mit Kunden. Versuchen wir das jetzt über, wir haben auch ich selber Interviews, also Gespräche mit Kunden zu machen, um irgendwo nah dran zu bleiben, was quasi beim Kunden wichtig ist. Und das auch quasi zu institutionalisieren in der Firma, dass wir uns mit unseren Kunden austauschen. Das ist natürlich immer nur beispielhaft, um an den Themen, die die Kunden quasi beschäftigen und die auch sehen, was bei uns besser laufen kann, um da nah dran zu bleiben. Also es ist eher was wir, würde ich sagen, dadurch, dass wir anonyme Online-Händler, wie du schon gesagt hast, skaliert mit hohen Stückzahlen, müssen wir eher institutionalisieren, als dass es automatisch passiert.
Okay, verstanden. Du hattest auch angesprochen, dass ihr einen Profi-Shop habt. Ist es wirklich einer oder ist einer in Berlin?
Ist einer.
Okay, warum habt ihr einen? Also ist das wirklich das eine Sache, wo ihr gesagt habt, ihr wollt auch mal einen Shop machen oder sagen, gibt es manche Großhändler, die sagen, pass auf, ich verkaufe nur Händler, die auch
Hersteller gibt es. Es gab, das war früher noch viel mehr, als ich das der Zeit erzählt habe, als wir wirklich stark die Marken davon überzeugen mussten, mit uns zu arbeiten, gab es das noch viel mehr, dass man quasi ein physisches Ladengeschäft brauchte, um mitzumachen, dass man Konditionen bekommen hat, die sich an einen Meter Wand in deinem Ladengeschäft quasi, da hast du nochmal mehr quasi Kickbacks bekommen, als wenn du weniger Meter hattest oder solche Sachen. Ich glaube, da hat sich einiges davon schon jetzt schon rausgewachsen. Aber der Laden trägt sich quasi selbst und ist für uns auch nochmal ein Weg, irgendwie nah dran am Kunden zu sein. Auch da, wir können dort Events machen, wir feiern irgendwo da auch mit dem Laden jedes Jahr Geburtstag, wir machen auch manchmal Events mit Herstellern, also Geburtstag ist einer, aber auch quasi Events mit Herstellern zusammen, wo da quasi, wenn die Roadshows machen und so weiter, wir auch physische Events machen können. Genau, von daher, wir machen den Laden weiter, auch wenn ich sagen würde, wenn wir jetzt das auf die Probe stellen würden mit all den verschiedenen Herstellern, gegebenenfalls die Anforderung nicht mehr so stark ist, wie sie mal war, diesen Laden haben zu müssen. Genau, machen wir den weiter, um nah am Kunden zu sein und diverse andere Formate machen zu können.
Aber ich höre da raus, ihr habt jetzt nicht vor, im Offline-stationären Handel nochmal anzugreifen und in anderen Metropolen weitere Shops aus
nicht Teil der Strategie. Ja. Aktuell. Also nie sagen, aber ich sehe es aktuell nicht kommen.
Ja, gut, Effizienz und Ladengeschäft ist manchmal auch kleines Paradoxon.
Ja.
Natürlich, oder ich könnte mir vorstellen, ihr wollt, wenn ihr sagt, ihr erreicht pro Jahr 100.000 B2B-Kunden, im Handwerk gibt es ungefähr so die Größenordnung 500.000 Betriebe. Was sind eure Wege oder wo sagt ihr, das sind die besten Kanäle, um jetzt die anderen 400.000 auch noch anzugreifen? Oder sagen wir, keine Ahnung, 100.000, die für online nicht erreichbar sind. Mhm. Wie ist euer Weg oder was sind die Kanäle, wo ihr sagt, okay, das ist unsere nächsten ein, zwei Wetten, die ihr eingeht?
Ich würde sogar sagen, also wir konzentrieren uns tatsächlich, und wir stellen uns mehr die Frage, wie wir unsere Bestandskunden noch mehr entwickeln können. Weil ich würde sagen, klar kann man versuchen, eine noch höhere Marktdurchdringung zu schaffen, ne? Aber ich glaube, irgendwann wird das auch schwierig, die Kunden noch zu erreichen. Also erstens, ne, dass wir, also welcher Spieler hat schon irgendwo, schafft es, dass 50% der Grundgesamtheit bei einem kauft. Also ich glaube, da gibt es irgendwann dann Grenzkosten, weil jeder hat so seinen Grund, warum er irgendwo kauft, dass es schwierig wird. So, da kommen wir nämlich auch dann zu dem zweiten Punkt, die Kosten. Ich glaube auch, dass die Kosten, Neukunden zu akquirieren, vor allem Kunden, die du bisher noch nicht akquiriert hast, weil es ja irgendwelche Gründe gibt, die sind höher als quasi einen Bestandskunden wieder zu dir zu bringen. Und deshalb beschäftigen wir uns tatsächlich mehr damit, wie schaffen wir es, dass unsere Bestandskunden mehr bei uns kaufen, mehr Kategorien. Ich hatte es ja schon gesagt, vorhin One-Stop-Shop. Natürlich brauchen wir auch nicht so tun, als wäre bei Konteuren alles irgendwie perfekt. Natürlich hätten wir gern, dass Kunden noch mehr Kategorien als der durchschnittliche Kunde vielleicht bei Konteuren kauft, bei uns kaufen oder auch in den Einzelkategorien, wo sie schon kaufen, wissen wir, geben die Kunden im Jahr eigentlich mehr aus, als sie bei Konteuren ausgeben. Und ich glaube, das ist eher der Weg, wie können wir da die Kunden, die wir haben, noch mehr durchdringen. Wir akquirieren auch weiterhin Neukunden. Das passiert tatsächlich hauptsächlich, der effizienteste Kanal ist tatsächlich weiterhin Google. Was die B2B-Neukundenakquise angeht, ist SEA, SEO etc. Tatsächlich sind das die besten Kanäle. Aber wir konzentrieren uns mehr darauf, wie wir eigentlich Bestandskunden weiterentwickeln.
Ja. Macht Sinn. Also, dass sie quasi regelmäßiger bei euch bestellen und am Ende der Warenkorb pro Jahr pro Bestandskunden steigt, weil hast keine Akquisekosten.
Ja,
auch eine gute Parallele, wenn man als Handwerker gut mit seinen Kunden umgeht, dann kommen sie freiwillig immer wieder. Macht durchaus Sinn. Ihr seid dieses Jahr das erste Mal bei der HeroCon mit dabei. Mhm. Das ist ziemlich früh, weil sie hat bisher ja auch erst einmal stattgefunden.
Ja.
Was sind so eure Hoffnungen oder warum seid ihr als Goldpartner mit dabei? Auch wenn ihr sagt, okay, ist eigentlich das Business, was ihr macht, auf Effizienz und ich sag mal für viele, wenn du 100.000 Kunden hast, hattest du erwähnt, so eine anonyme Zahl.
Mhm.
Sind es die Emotionen? Sind es
Also erstmal, gute Frage. Also ich glaube, dass erstmal inhaltlich gibt es eine große Überschneidung davon, was ich selber oder wir bei Controlling glauben, was Herausforderungen im Handwerk sind und welche Themen ihr auf der HeroCon quasi adressiert. Ne? Also gerade beim Thema Automatisierung, Software, jetzt neuerdings KI, glaube ich auch, gibt es noch wahnsinnig viel Potenzial eigentlich im Handwerk. Fachkräfte, Mangel, Nachwuchs, Gewinn, ne, irgendwie, was biete ich für einen Workplace an? Ich glaube, da gibt es auch große Themen und ich finde erstmal prinzipiell gut, dass jemand sich auch darum kümmert, also ihr mit der Konferenz so. Ich glaube, da gibt es erstmal eine große Überschneidung, dass das irgendwo die richtigen Themen sind, die auch das Handwerk tatsächlich eigentlich angehen sollte. Und dass ihr da irgendwo, dass man da ein bisschen auch Education proaktiv macht. Genau, und ansonsten geht es natürlich auch für uns, glaube ich, gibt es auch eine Überschneidung von Kunden, die sich damit, oder Handwerkern, die sich damit beschäftigen und auf so eine Konferenz gehen und die eine Bereitschaft haben, beispielsweise online zu kaufen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich eine größere Überschneidung, ne? Und dementsprechend denke ich auch, dass quasi die Zielgruppe, die ihr da auf die Konferenz bringt, hoffentlich eine potenziell große Überschneidung hat mit der Zielgruppe, die in Erwägung ziehen würde, ihre Käufe online abzuwickeln oder bei Konteuren abzuwickeln. Ne?
Also ich glaube, dass die Bereitschaft tatsächlich überraschend groß ist, denn wir haben eine Sache, wir haben ja als eine der wenigen Konferenzen wirklich eine funktionierende Event-App. Das kostet auch wahnsinnig viel Zeit, die jedes Jahr oder vorzubereiten. Aber das Tolle ist, ich meine, du kennst es auch, wenn du auf Messen oder Veranstaltungen gehst, da gibt es häufig mal eine App und am Ende des Tages ist es eigentlich ein digitalisierter Lageplan. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir zwingen wirklich jeden, also positiv formuliert, wir motivieren jeden dazu, diese App zu nutzen. Aus dem einfachen Grund, ohne kommst du nicht rein. Also das ist die Eintrittskarte. Du musst die App benutzen, weil am Ende, du kannst darüber alles Mögliche machen. Du kannst als Aussteller natürlich, klar, kannst du dir einmal notieren über den QR-Code, mit wem hast du gesprochen, Notizen dazu machen. Aber du kannst dich eben auch mit anderen vernetzen. Du kannst Termine buchen, entweder am Stand oder auch mit Teilnehmern, Speakern. Und am Ende, jeder, der zu so einer digital angehauchten Konferenz, Event geht, der wird nicht sagen, nee, vor Online-Shopping, das macht mir Sorgen. Also deswegen, glaube ich, ist der Match ganz gut. Und da dann eben auch nochmal persönlich in den Kontakt zu kommen, glaube ich, macht für alle Beteiligten Sinn. Letztes Jahr hatten wir in der Action Area, ich sag mal, nur Makita. Und alle Handwerker, es ist genauso wie, gib Jungs einen Ball, die werden spielen, gib Handwerker eine Akkukreissäge und die werden sägen. Ja. Und dementsprechend das zu machen und das noch ein bisschen mehr nach Handwerk aussehen zu lassen und nicht einfach nur nach Weiterbildungsveranstaltung. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr auch wirklich einfach sehr, sehr viele starke Partner aus dem Handwerk dabei haben, inklusive euch. Ich hatte es gerade schon mal gefragt, aber da waren wir noch nicht auf Sendung. Wirst du auch vor Ort sein?
Ich hätte es ja schon gesagt. ich werde es vermutlich nicht schaffen. Ich habe es jetzt noch nicht ganz ausgeschlossen, aber habe tatsächlich private Terminkonflikte. Ich habe es ja gesagt, ich habe 4 Kinder, 2 davon relativ jung, die da leider im Weg stehen und sich wahrscheinlich nur mit nicht konfliktlos sozusagen beseitigen lassen würden.
Ja, und, ich meine, es gibt ja so immer so Hybridlösungen. Ich meine, wir haben ja ein komplettes Fußballstadion gemietet. Gerade die älteren beiden, die kannst du ja einfach einpacken und mitnehmen.
Ja, das stimmt. Wenn das nicht mit der
ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben ja eine Azubi-Messe vor Ort. Da kommen über 1000 Schüler, da kann man schon mal Schieferherzen kloppen und so weiter.
Das ist sehr cool. Wir haben ein Azubi-Stipendium für, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest, seit vielen Jahren für Handwerks-Azubis, wo wir quasi selber als Konteuren dann für die Gewinner des Stipendiums einen Beitrag leisten finanziell und für die dann zweiten bis, weiß ich gar nicht, 5. oder 10. Platz auch dann Werkzeug und andere Preise, Pakete machen und genau, von daher sehr cool, dass ihr da auch in die Richtung unterwegs seid, weil ich glaube, das war auch für mich ein war augenöffnend, die Gespräche da mit den quasi Kandidaten, Azubis, was für ja, teilweise auch Herausforderungen die haben, was finanziell Pendel, Reisen etc. angeht, um sich quasi die Ausbildung dann zu ermöglichen. Und genau, ich glaube, da auch nochmal, was ich Appell an alle, die da zuhören, ob sie quasi selber Handwerksbetriebe sind, die ausbilden. oder anderweitig beitragen können. Mein Eindruck ist, dass quasi auch da viel Potenzial noch liegt, um tatsächlich Nachwuchs zu gewinnen, indem man das, indem man teilweise die Barrieren nicht so hoch macht. Ob das nun finanziell oder logistisch oder vom Arbeitsumfeld her sind. Ich glaube, da gibt es Potenzial eigentlich Leute, die gerne ins Handwerk gehen wollen, aber die es zurzeit vielleicht nicht machen, weil es zu schwierig ist.
Ja, genau, aus welchen Gründen auch immer. Aber da denke ich auch, ist vor allem das Handwerk in der Pflicht, das selber zu ändern.
Ja.
Aber genau, wir leisten damit unseren Beitrag, auch nicht ganz alleine. Wir haben es damit sogar geschafft, auch die Kooperation hinzubekommen mit der IHK, mit der Kreishandwerkerschaft, mit der Handwerkskammer, also wirklich die Organisation in und um Dortmund werden mit dabei sein, beziehungsweise haben auch entschieden, dass ein etabliertes Format jetzt quasi in die HeroCon integriert wird, was uns wahnsinnig freut. Und ja, das ist, genau, wie gesagt, fühl dich bitte herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, an einem Tag, an zwei Tagen, mit Kindern, ohne Kinder, sag Bescheid, du wirst auf jeden Fall reinkommen, das ist, daran wird es nicht scheitern.
Ich verspreche, ich gucke mir nochmal, mach nochmal einen tiefen Blick in den Terminkalender, wenn wir gleich fertig sind.
Wir haben eine kleine Tradition im Konkret-Podcast, die habe ich dir noch nicht verraten, nennt sich HeroCon Fragenhagel.
Alles klar.
Aber keine Sorge, das ist nicht so komplex, sondern darf kurz und knapp beantwortet werden. Und dann, genau, neigt sich unser Gespräch auch schon dem Ende entgegen. Bist du bereit?
Bin ich mal gespannt, ja, bin bereit, ja.
Was macht für dich ein perfektes Event aus?
Relevanter Content, gute Kontakte und Gespräche und ich würde sagen auch eine gute Prise Spaß.
Netzwerken oder vor der Bühne sitzen?
Die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Ich lasse es dabei, weil sonst die Antwort soll kurz und knapp sein. Ich habe, glaube ich, die Tendenz, zu lange zu sprechen.
Currywurst oder Waffel am Stiel?
Currywurst.
Bist du auf der Aftershow-Party eher an der Bar zu finden oder auf der Tanzfläche?
In der Reihenfolge Bar, Tanzfläche.
Immer wieder oder?
Vermutlich ja.
Bist du eher bei Oldie but Goldie oder klassisch Ballermann fürs Handwerk?
Eher Oldie but Goldie.
Ralf Möller oder Oliver Kahn?
Oliver Kahn.
Das Tolle ist, wenn du kommen müsstest, also das war jetzt eine Servicefrage, weil dann müsstest du dir den Freitag freischaufeln.
Okay, ja, super.
Und am Ende, wenn du 10 Jahre in die Zukunft schauen kannst, wo steht Contorion?
Erstens, hoffentlich in ganz Europa. Zurzeit sind wir in Deutschland, Österreich schon ganz gut unterwegs und in Frankreich machen wir gute Fortschritte, aber da würde ich gerne noch mehr sehen. Das andere, was ich gerade angesprochen hatte, dass wir für möglichst viele Handwerksbetriebe, Industriebetriebe einer der Standardlieferanten sind.
Tobias, die zweitletzte Tradition, die wir jetzt hier haben. Also erstmal vielen Dank für deine Antworten. Ganz persönlich, du sitzt in Berlin. Was ist dein Lieblingsrestaurant, wenn man hinkommt? Wo muss man auf jeden Fall hin?
Das ist in Berlin gar nicht so leicht, weil es gibt eine gute Auswahl.
Wenn es leichter macht, kannst du auch 2 oder 3 nennen.
Ja, ich mag sehr gern, dass, wenn man es etwas feiner möchte, dass Julius Ernst, es ist eher so, ich glaube, Wedding-Moabit-Ecke, ein super guter, bisschen scharfer Thailänder, jetzt habe ich einen Blackout, wie der Name heißt, bei uns im Kiez. Moment, das muss ich jetzt gleich
nachgucken. Diese kurze Unterbrechung wird präsentiert von Contorion.
Ja,
so ein One-Stop-Shop für Handwerker.
LARB KOI, also LARBKUI. Das ist wahrscheinlich mehr ein Geheimtipp. Also da, wenn man gerne thailändisch ist, unbedingt mal hingehen.
Ich hoffe, das ist es auch noch nach unserem Podcast, wenn die Millionen dazugehört haben.
Genau.
Da arbeiten
wir. Ich freue mich für die Inhaberin.
Solange du da immer einen Tisch reserviert hast. Mhm. Und genau, die letzte Tradition, die wir haben, ist. Unser Gast hat das letzte Wort. Tobias.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich werde nochmal in mich gehen, ob ich das nach Dortmund schaffe. Zweitens, ich finde es sehr cool, was ihr da aufgebaut habt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und drittens wünsche ich mir, dass das Handwerk mutig bleibt und noch mutiger wird, was auch quasi den Wandel hin zu digitalen Modellen und ja, Unterstützung im täglichen, weil ich glaube, es wird viel mit der Hand gemacht und es wird natürlich immer so bleiben, dass das, was man da erschafft, auch einen guten Anteil davon hat, aber gerade das, was da vor und rundherum läuft an Prozessen, ob das nun jetzt Projektauftragsabwicklung ist mit Software oder so, oder auch der Einkauf wie mit Konteuren, ich glaube, da möchte ich, dass das Handwerk noch mutiger vorangeht und die Zukunft anpackt.
Sehr schön. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Außer natürlich, wir haben eine kleine Ausnahme, weil wir sind jetzt noch so ungefähr 2,5 Wochen vor dem Start der HeroCon. An alle, die ein Ticket gekauft haben bisher, die HeroCon-App, weil die Frage kommt immer häufiger, schalten wir exakt eine Woche vor Start der HeroCon frei. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, am 5. Juni. Ihr werdet alle eine E-Mail bekommen, das heißt, wir vergessen niemanden, ihr seid alle im System und ab dem Moment ist es dann auch möglich, Workshops zu buchen. Das ist so die Eintrittskarte, die ist die App dafür. Wichtig ist auch, ihr müsst diese Workshop-Plätze buchen, weil wenn sie voll sind, sind sie voll. Bühnen sind unlimitiert aufsuchbar. Also ich sage jetzt einfach mal unlimitiert, weil ins Stadion passen genug Leute, das wird schon irgendwie hinhauen. Aber genau, an alle, die noch überlegen, wollen wir kommen, kaufe ich mein Ticket jetzt, kaufe ich mein Ticket 2 Tage vor dem Event. A, es kann sein, dass es ausverkauft ist und B, kann es sein, dass die Workshops ausgebucht sind. Dementsprechend, wenn ihr es hört, schlagt jetzt zu, sichert euch die besten Workshop-Plätze für euch und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt bei den 120 Programmpunkten, die wir haben einen KI-Chatbot, fragt den einfach, was ihr besuchen wollt und er wird euch antworten. Dementsprechend, genau, kurzer Werbeblock am Ende. An der Stelle, Tobias, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ja, wir freuen uns, ich manifestiere gerne, wenn wir uns dann in Dortmund persönlich über den Weg laufen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, macht's gut.
Danke, ciao.